Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wenn ihr das Thema der heutigen Predigt oder des Gottesdienstes hört, von der Kunst, weise zu leiten, dann könntet ihr euch zu Recht fragen, warum gerade ich diese Predigt halte. Ich habe mich, glaube ich, in der Vergangenheit nicht besonders durch Weisheit hervorgetan im Vergleich mit den anderen Gemeindeleitungsmitgliedern und Predigern. Aber ich stehe hier als jemand, der je länger er Verantwortung hat, desto mehr merkt, wie nötig ich Weisheit brauche. Ich stehe also hier selber als Lernender und nicht als der von oben herab euch Dinge beibringen will. Ich selber bin angewiesen auf Weisheit, so wie jeder von uns. Ich merke, dass ich Weisheit brauche in den Aufgaben der Leitung, die ich wahrnehme, in die ich reingestellt worden bin, in der Gemeinde, in der Familie, über die Gemeinde und Familie hinaus. Ich merke, dass ich Weisheit brauche im Leiten meiner eigenen Person. Das ist ja oft die größte Herausforderung, war auch ein Thema in dieser Reihe. Ich brauche Weisheit. Und ihr könntet euch jetzt fragen, warum sitzt ihr denn eigentlich hier? Viele von euch würden sich nicht als Leiter bezeichnen. Das Thema heute geht auch weiter als speziell für Leiter. Es geht eigentlich darum, von der Kunst weise zu leben, also über spezielle Leitungsaufgaben hinaus. Zwei alleinerziehende Mütter leben in einer WG, in einem Haus zusammen. Jede hat einen Säugling. Eines Nachts wacht eine der beiden Mütter auf und stellt fest, dass ihr Kind gestorben ist. Und sie fasst einen verheerenden Plan. Sie nimmt das tote Baby, schleicht sich heimlich in das Zimmer der anderen Mutter und tauscht die Babys gegeneinander aus. Die betrogene Mutter wacht am nächsten Morgen auf und stellt fest, das tote Kind ist gar nicht mein Kind. Und sie können diesen Streit untereinander nicht schlichten. Die Betrügerin besteht darauf, dass es doch ihr Kind ist. Und so kommen sie schließlich vor Gericht, vor die allerhöchste Instanz, die es damals gab. Und die Betrogene klagt die Betrügerin vor dem Höchsten. Hast du weiter geklickt? Bin versehentlich dran gekommen. Vor dem höchsten Richter an. Und sogar vor diesem höchsten Gericht streiten sich die beiden noch und zerfetzen sich. Und schließlich sagt der Richter, okay, wenn ihr euch nicht einigen könnt, ich habe eine gute Idee. Bringt ein Schwert her und teilt dieses Baby in zwei Teile. Dann hat jede ihren Teil. Wie bitte? Was für eine grausame Idee. Wie unmenschlich. Wie unvernünftig. Wie dumm. Aber es geht weiter. Die Betrügerin antwortet, okay, das ist fair, so soll es gemacht werden. Die wahre Mutter antwortet, stopp. Besser mein Baby lebt bei dieser Betrügerin und lebt, als wenn mein Baby getötet wird. Und diese scheinbar grausame Anweisung von König Salomo, von dem ich gerade rede, erweist sich als einer oder als ein Weg, die wahre Mutter herauszufinden. Und sofort gibt er den Befehl, nehmt das Schwert zurück. Ich weiß jetzt, wer die wahre Mutter ist und sie bekommt ihr lebendes Kind zurück. Diese Geschichte machte damals in Israel die Runde. Salomo hat herausgefunden, wer die wahre Mutter ist. Offensichtlich die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, denn warum sonst sollte man mit so einem Fall vor das höchste Gericht damals im Land gehen? Wir kennen heute die Redewendung, ein salomonisches Urteil zu fällen. Und die stammt von diesem Sachverhalt, dass Salomo weise Urteile sprach, von denen dieses hier ein Beispiel ist. Er guckte unter die Oberfläche. Er sah nicht nur das, was vor Augen war, sondern er blickte weiter und durch seinen scheinbar grausamen Befehl fand er heraus, wer die wahre Mutter ist, wer das Kind so sehr liebt, wie nur eine Mutter es tut. Wie kam es dazu, dass König Salomo diese unvergleichliche Weisheit erlangt hat? Ich lese aus dem zweiten Buch der Chronik, aus dem ersten Kapitel, die Verse 7 bis 12. Salomo hat einen riesen Gottesdienst gefeiert, ähnlich wie Hillsong. Regina hat gerade davon erzählt. Ein riesen Gottesdienst. Es wird davon geredet, dass allein 1000 Brandopfer dargebracht worden sind. Also das können wir uns gar nicht vorstellen. Zur Ehre Gottes, um zu zeigen, wer der wahre Gott ist. Um Gott die Ehre zu geben, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann wird berichtet, in der folgenden Nacht erschien ihm Gott und sagte zu ihm, wünsche dir, was du willst. Ich will es dir geben. Salomo sagte zu Gott, du hast meinen Vater David sehr viel Güte erwiesen und mich hast du nun an seiner Stelle als König eingesetzt. Herr mein Gott, lass doch jetzt die Zusage, die du meinem Vater gegeben hast, in Erfüllung gehen. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so zahlreich ist wie die Staubkörner auf der Erde. Darum schenke mir Weisheit und Verständnis, dass ich mit meinem Volk richtig umgehe. Wie könnte ich sonst dieses große Volk regieren? Da sagte Gott zu Salomo, du hättest dir auch Reichtum, Schätze oder Ansehen wünschen können, den Tod deiner Feinde oder langes Leben für dich. Stattdessen hast du mich um Weisheit gebeten, damit du mein Volk, über das ich dich als König eingesetzt habe, regieren kannst. Weil dir das am Herzen liegt, will ich dir Weisheit und Verständnis schenken, aber ich gebe dir dazu auch so viel an Reichtum, Schätzen und Ansehen, wie noch kein König vor dir besessen hat und auch nach dir keiner haben wird. Salomo bittet um Weisheit, er wünscht sich Weisheit. Und ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt gemerkt, dass ich selber gar nicht so genau definieren kann, was ist denn Weisheit eigentlich? Was bedeutet denn Weisheit? Und da würde ich euch einfach mal um eure Mithilfe bitten. Ihr dürft jetzt einfach reinrufen, was versteht ihr unter Weisheit oder was gehört mit zu Weisheit dazu? Ring frei.
Gottesfurcht,
danke. Genau, Entscheidungen treffen, die langfristig gute Auswirkungen haben. Besonnenheit. Was noch?
Tiefgründigkeit.
Demut. Vielen Dank. Gehört alles dazu und sind teilweise auch ganz unterschiedliche Aspekte. Was hat Gottesfurcht mit Weisheit zu tun oder mit langfristigen Entscheidungen? Das ist sehr schwierig zu durchschauen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Aspekte, die hier mit dazugehören. Und ich habe mal im Internet geguckt, wo man heute so guckt, wenn man wissen will, was ist denn was, und habe eine von ganz vielen Definitionen mal herausgenommen. Was ist Weisheit? Weisheit ist auf Erfahrungen und umfassenden Wissen beruhende tiefe Einsicht in Lebenszusammenhänge. Das muss man jetzt mal so ein bisschen verdauen, ist so ein bisschen Lexikondeutsch. Glücklicherweise schon mal ohne Abkürzungen, wie man sonst so findet. Die letzte Zeile definiert, was Weisheit ist. Weisheit ist eine tiefe Einsicht in Lebenszusammenhänge. Das heißt, man durchschaut komplexe Zusammenhänge, das verbirgt sich in der Weisheit oder das ist Weisheit. Und diese Weisheit beruht auf Erfahrungen und umfassenden Wissen. Und daher kommt auch unser deutsches Wort Weisheit. Dieses Wort weiß, wir kennen das Ich weiß, das kommt von Wissen. Also ein Wissen, eine Erfahrenheit, die hier bezeichnet wird mit dem Wort Weisheit im Deutschen. Charakteristisch ist, wer weise ist, der sieht mehr als nur die Oberfläche, der sieht mehr als nur die Stirn seines Gegenübers. Salomo, König Salomo, das, was oberflächlich aussah wie eine dumme Anweisung, und eine unmenschliche Anweisung, erweist sich letztlich als Mittel, als weises Mittel, die wahre Mutterliebe aufzudecken. Und hier zeigt sich, Salomo sieht die Gesamtzusammenhänge. Wie kommt es dazu, dass Salomo sich Weisheit wünscht? Und an dieser Stelle wird deutlich, dass Weisheit mit einer Haltung verbunden ist, die zweimal genannt wurde, Gottesfurcht oder Ehrfurcht vor Gott. Wie kommt es dazu, dass Salomo sich Weisheit wünscht? Und nicht Reichtum, Schätze, Ansehen, den Tod seiner Feinde oder ein langes Leben für sich. Wir könnten die Liste beliebig fortsetzen, was Salomo sich sonst alles hätte wünschen können, denn alles stand ihm ja frei. Gott hat nicht gesagt, wünsch dir mal was Frommes, sondern wünsch dir, was du willst, was ich dir geben soll. Salomo hat erkannt, es geht in diesem Leben nicht um mich. Was ich bin und habe, verdanke ich Gott. Was ich tun soll, tue ich im Auftrag Gottes. Ihm allein bin ich verantwortlich für das, was ich tue. Ich habe noch einmal den ersten Teil unseres Abschnitts herausgegriffen und einige Dinge unterstrichen. Salomo sagt in Vers 8, du hast mich als König eingesetzt. Vers 9 noch einmal, du hast mich zum König gemacht, sagt er zu Gott. In Vers 10 wird gesagt, Weisheit und Verständnis wünscht er sich, damit ich mit deinem Volk richtig umgehe. Mit anderen Worten, dass ich König bin, verdanke ich dir, Gott, und nicht dem Volk, das in einer Abstimmung erklärt hätte, Salomo soll König sein, so war es auch nicht, und auch nicht der Tatsache, dass sein Vater, König David, ihn zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, so war es, aber David hat das getan, weil Gott vorher verheißen hat, dass Salomo König sein würde. Dass ich König bin, verdanke ich dir und nicht diesen menschlichen Gegebenheiten. Und das Volk, das ich regieren soll, ist nicht mein Volk, sondern letztlich dein Volk. Es ist dein Volk, das ich regiere. Ich möchte einmal so ganz schwarz-weiß die Einstellung eines unweisen Leiters und eines weisen Leiters gegenüberstellen, die sich hinter dieser Entscheidung Salomos und hinter dieser Selbsteinschätzung Salomos, die daraus hervorgeht für jeden Menschen. Wir hatten gerade das Stichwort Gottesfurcht. Das stammt aus dem Buch der Sprüche, aus dem Regina schon die ersten Verse gelesen hat. Da heißt es, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Weisheit. Wer die Luther-Übersetzung im Ohr hat, der kennt die Formulierung, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Damit ist nicht gemeint, dass der Herr sich fürchtet und damit ist auch nicht gemeint, dass wir uns vor dem Herrn, dass wir vor dem Herrn Angst haben, sondern damit ist der ehrfurchtsvolle Umgang und die ehrfurchtsvolle Unterstellung unter den Herrn aller Herren gemeint. Von daher, in der guten Nachricht wird es treffend übersetzt, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Weisheit. Ein unweiser Leiter sucht seine eigene Ehre. Wie gesagt, schwarz-weiß. Ein weiser Leiter aus Gottes Sicht sucht Gottes Ehre, so wie Salomo es getan hat. Ein unweiser Leiter sucht die Anerkennung von Menschen. Ein weiser Leiter sucht die Anerkennung von Gott. Die Anerkennung von Menschen, entweder der Menschen, für die er verantwortlich ist, indem er Entscheidungen trifft, die das Wohlwollen der Menschen, für die er verantwortlich ist, ihm bringen, oder der Menschen, die ihm selbst überstellt sind, also die ihn leiten. Ja, es gibt unterschiedliche Richtungen, in die diese Anerkennung von Menschen gehen kann. Der weise Leiter sucht letztlich die Anerkennung von Gott und kann sogar Entscheidungen treffen, die die Anerkennung von Menschen von ihm wegleiten, weil er letztlich sich Gott gegenüber verantwortlich weiß und die letzte Verantwortung nicht vor Menschen hat. Das ist ein Punkt weiter unten. Der unweise Leiter leitet mit Macht im negativen Sinne. Er gebraucht oder missbraucht diese Macht zu seinen eigenen Mitteln, um seine eigenen Ziele zu verfolgen. Der weise Leiter leitet auch mit Macht, aber im positiven Sinne. Er leitet mit Vollmacht, eine Macht, die ihm von Gott her verliehen ist aufgrund seiner Berufung zum Leiter. Der unweise Leiter sieht seine Leitungsposition als Recht. Solange ich hier die Leitung habe, wirst du tun, was ich dir sage. Der weise Leiter sieht seine Leitungsposition als Vorrecht. Und die Autorität, die ihm gegeben ist ihm von Gott her gegeben und auch nur diese Autorität darf er ausführen, aber er darf sie auch ausführen, als Vorrecht. Das Volk, in Anführungsstrichen, ist ihm untergeben. Und hier kannst du einsetzen, wofür auch immer du verantwortlich bist. Deine Familie, deine Gruppe in der Gemeinde, deine Klasse oder was auch immer. Der unweise Leiter sieht es als seine Untergebenen. Der weise Leiter weiß, das Volk, in Anführungsstrichen, ist ihm anvertraut. Es ist nicht sein Eigentum, sondern letztlich Gottes Volk. Deswegen heißt es in Apostelgeschichte 20 zu den Ältesten in Ephesus, weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Der unweise Leiter sieht seine letzte Verantwortung vor Menschen. Der weise Leiter weiß, dass er letztlich vor Gott verantwortlich ist und sein Tun und sein Reden vor Gott verantworten muss. Diese Auswirkungen hat die Einstellung, ob ich als Leiter bereit bin, den Herrn ernst zu nehmen oder nicht, ihn anzuerkennen als meinen Leiter. In der Bibel wird unterschieden zwischen zwei Arten von Weisheit. Es gibt einmal Menschenweisheit und einmal Gottes Weisheit. Die Dinge, die ihr vorhin genannt habt, die zu Weisheit dazugehören, die beinhalten beides. In der Bibel werden diese beiden Sachen auch schwarz-weiß-artig gegeneinander gestellt. So als wäre Menschenweisheit immer Gottes Weisheit entgegengesetzt. Ich komme da gleich drauf nochmal zu sprechen. Ich möchte auch hier nochmal eine Gegenüberstellung machen. Menschenweisheit und Weisheit von Gott. Ich habe oben die Stellen angegeben, die stehen auch auf dem Infozettel. Wer es vertiefen möchte, kann vielleicht in der kommenden Woche mal diese Stellen lesen und herausfinden, was entspricht denn Gottes Weisheit oder Weisheit, die von Gott kommt und was entspricht Menschenweisheit. Menschenweisheit klingt meistens sehr vernünftig, logisch, nachvollziehbar. Weisheit von Gott scheint oft unvernünftig zu sein. So wie das Urteil von Salomo. Es schien zunächst einmal unvernünftig zu sein, erwies sich dann aber als vernünftig. Menschenweisheit ist dumm in Gottes Augen. Gottes Weisheit ist oft dumm aus Sicht der Menschen. Menschenweisheit erweist sich sehr oft als kurzfristig. Eine Wahrheit, die verkündet wird, kann schon morgen wieder überholt sein. Deswegen war es gut, langfristig tragfähige Entscheidungen zu treffen. Das gehört mit zu Weisheit. Gottes Weisheit erweist sich als langfristig und als tragfähig. Menschenweisheit bringt schlechte Früchte hervor. Gottes Weisheit bringt gute Früchte hervor. Glaubt ihr das? Im Jakobusbrief, Kapitel 3, das überrascht uns etwas, dass da das Thema Weisheit angesprochen wird in Bezug auf Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde. Und Jakobus macht deutlich, ihr denkt, ihr wärt weise und ihr beharrt auf euren Standpunkt, das Ganze ist nichts weiter als Aufgeblähtsein und Besserwisserei. Das ist nicht Weisheit, die von oben kommt, sondern Weisheit, vermeintliche Weisheit, die euch auseinandertreibt. Weisheit, die von Menschen kommt, bringt schlechte Früchte. Weisheit, die von Gott kommt, und das macht Jakobus dann weiter deutlich, schafft Frieden und Ordnung. Menschenweisheit klingt vernünftig, Gottes Weisheit scheint oft unvernünftig. Ich habe in den letzten Wochen mich mit einem Buch beschäftigt über einen Missionar, der vor vielen Jahrzehnten gelebt hat, der in Neuguinea war. Ein Mensch, mit dem ich nicht gerne zusammengearbeitet hätte. Albert Dale, ein sehr schwieriger Charakter, der eine harte Kindheit hatte und aus dieser harten Kindheit sehr kantig hervorgegangen ist und auch für seine damaligen Kollegen war er wirklich eine Herausforderung. Ja, so jemand, an dem man gut Vergebung lernen kann. Wenn ihr wisst, was ich meine. Albert Dale. Er war in Neuguinea als Soldat und hat dort den Eindruck bekommen, Gott möchte, dass ich als Missionar zurückkomme nach Neuguinea und die Menschen für Christus gewinne. Er ist dann dort hingegangen und hat sich verhalten wie ein Offizier. Und seine Kollegen haben gesagt, das ist unmöglich. Dieser Kerl, der kann hier nicht bleiben, der zerstört unsere ganzen Beziehungen zu den Menschen, die wir für Christus erreichen wollen. Und so ist Albert Dale von seiner Missionsgesellschaft gekündigt worden, nach relativ kurzem Einsatz. Aber die Berufung in ihm, die er verspürt hat, die war so stark, dass er gesagt hat, ich gehe mit einer anderen Missionsgesellschaft raus, wieder nach Neuguinea. Und wieder kam es zu zwischenmenschlichen Spaltungen und er wurde vorzeitig entlassen. Ich von meinem Typ, ich hätte schon nach dem ersten Mal aufgegeben, hätte gesagt, okay, scheint Gottes Reden zu sein, ich bin hier wohl nicht am richtigen Platz. Der Kerl hatte so einen starken Willen und so eine starke Berufung, dass er gesagt hat, ich gehe auch noch ein drittes Mal. Und er hat gebetet, Herr, lass es jetzt gelingen. Und er ist gegangen nach Neuguinea, hat dort längere Zeit mit den Einheimischen zusammengelebt, war so ein Einzelgänger-Typ, die an seiner Seite standen, hatten es immer schwer. Aber gerade durch seine Art hat er Respekt bei den Einheimischen bekommen und hat sehr unkonventionelle Wege eingeschlagen. Zum Beispiel ist er in einen neuen Ort gekommen und sagte, hier muss ein Flugplatz hin, damit dieser Ort mitten im Urwald auch erreichbar ist von außen. Aber Problem, da vorne steht so ein Göttertempel, den müssen wir jetzt einfach niederwalzen. Und dann hat er eine Hacke genommen, hat das Ding niedergemetzelt und sein Kollege sagt, jetzt warte mal, weißt du, was da passiert? Die haben alle Bögen, das waren übrigens Kannibalen, wo er war, die haben alle Bögen und Pfeile mit Gift. Lass das mal bleiben. Und dann sagt er, wenn wir es jetzt nicht machen, also es war echt krass, was der gemacht hat. Albert Dale ist nach vielen Jahren Einsatz in Neuguinea von einer Gruppe Kannibalen getötet worden. Und man könnte sich fragen, war das wirklich weise, was er getan hat? Dieser Mann hat von ganzem Herzen erkannt, Gott möchte mich dort haben. Und er hat seine Frau mitgenommen, sie haben ein Kind bekommen. Er hat diese Frau und das Kind zurückgelassen und ist selber getötet worden. Aus menschlicher Sicht völlig unweise. Ich meine, warum hat er nicht schon beim ersten Mal aufgegeben? Aber die ganze Geschichte geht weiter. Durch seinen Tod hat ein ganzer Volksstamm sich geöffnet für die Botschaft von Christus. Seine Frau und sein Kind waren nachher auch in diesem Volksstamm und haben gelebt, was Vergebung heißt. Aus menschlicher Sicht zunächst einmal völlig dumm und unweise, so ein Risiko auf sich zu nehmen. Aus Gottes Plan hat sich daraus etwas Gutes entwickelt, bei allem Schweren, was auch für die Familie und für die Freunde damals damit verbunden war. Gottes Logik heißt an dieser Stelle, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Ein Wort von Jesus. Wir sollen unseren Verstand nicht ausblenden. Nicht jede Entscheidung, die menschlich gesehen unweise ist, ist automatisch weise aus Gottes Sicht. Das ist ja klar. Aber es geht darum, dass wir uns diesem Gott unterordnen und dass wir ihm das Recht geben, in unser Leben hineinzusprechen und uns zu führen, dass wir ihn wirklich ernst nehmen. Wie kommt es, dass dieser krasse Gegensatz zwischen Menschenweisheit und Weisheit von Gott besteht und in der Bibel auch immer wieder herausgestellt wird? Ich hatte in meiner Schule einen Physiklehrer, hattet ihr alle, weiß ich, aber meiner, der hatte so eine fiese Angewohnheit. Der hat uns Physikaufgaben gestellt, das macht auch jeder Physiklehrer, das weiß ich auch, aber der hat dann an die Tafel ein kleines Kästchen gemacht, ich zeige es euch mal, da stand drin, wir wissen, Doppelpunkt. Links stand die Aufgabe, irgendeine komplizierte Textaufgabe physikalischer Art und rechts ein relativ kleines Kästchen, wo drin stand, wir wissen, Doppelpunkt. Und wir sollten jetzt sagen, welche physikalischen Gesetze und welche Formeln auf diese Aufgabe bezogen zu kennen sind. Das war ziemlich deprimierend zu sehen, wie klein dieses Kästchen jedes Mal ausfiel. Und das war auch sein Ziel, uns zu sagen, das, was ihr wisst, ist nur ein ganz kleiner Bereich der ganzen Wahrheit. Das habe ich nachher auch begriffen. Ich habe ja dann weiter studiert, Elektrotechnik, was sehr viel mit Physik zu tun hat. Das, was wir wissen, ist nur ein ganz kleiner Teil vom großen Gesamten. Gottes Weisheit entspricht dem großen Gesamtbild. Er hat Einblick in alle Gesamtzusammenhänge, in alle Einzelaspekte, die uns verborgen bleiben. Und das ist der Grund, warum unser mini-kleines Wissen verglichen mit Gottes Weisheit oft im Gegensatz steht zu dem, was Gott für weise hält. Aber wir haben ein Problem. Die Aufklärung hat uns beigebracht, dass unser menschlicher Verstand die oberste Priorität hat. Dass das, was wahr und gut und richtig ist, allein an unserem menschlichen Verstand zu messen ist. Dass unser menschlicher Verstand die höchste Instanz in unserem Leben und in unserem Tun und unserem Denken haben sollte. Welch vermessener Anspruch, wenn wir bedenken, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der uns geschaffen hat, der die Physik, die Elektrotechnik und alles andere, was wir so lernen, ins Leben gerufen hat, der uns selber ins Leben gerufen hat und das, wo wir drin leben. Uns fehlt das Wissen über die Zusammenhänge, die nur Gott kennt. Uns fehlt der Einblick in die Folgen, die unsere Entscheidungen haben. Gott kann in die Zukunft gucken, wir können das nicht. Es gibt einen Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo dieser Widerspruch zwischen Menschenweisheit und Gottesweisheit ihren Höhepunkt findet. Dieser Punkt in der Geschichte der Menschheit, den feiern wir gleich im Abendmahl, wird symbolisiert durch das Kreuz, was dort vorne hängt. Der Tod von Jesus ist für Menschen, die Jesus nicht kennen, die ihm ihr Leben nicht anvertraut haben, purer Unsinn. Paulus drückt das ganz pointiert aus in 1. Korinther 1, in Versen 18 bis 19. Die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Gott hat doch gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Am Kreuz von Jesus findet der Gegensatz zwischen Menschenweisheit und Gottesweisheit seinen Höhepunkt. Dieser Gekreuzigte fordert uns heraus und er wirkt doch wie ein gescheiterter religiöser Verführer, wie ein Großmaul, der nicht das ist, was er zu sein ausgegeben hatte. Und das haben die Menschen ihm damals auch vorgeworfen, das werfen ihm die Menschen bis heute vor. Es war allein Gottes verborgener Plan, dass dieser Jesus, der scheinbar gescheitert ist, nach 3 Tagen auferstehen würde, dass er lebt. Und Petrus bringt es dann in Apostelgeschichte 2 und 3 so auf den Punkt, wo er deutlich macht, Gott hat diesen Christus, den ihr gekreuzigt habt, zum Gott und zum Retter eingesetzt. Er hat ihn auferweckt und hat dadurch deutlich gemacht, ja, Jesus ist tatsächlich der, für den er sich ausgegeben hat. Wenn wir mit Menschen über dieses Thema ins Gespräch kommen, im Alpha-Kurs oder auch sonst wo, dann merken wir immer wieder, dass diese Weisheit Gottes, die sich in Christus bündelt, aus menschlicher Sicht rational kaum zu vermitteln ist. Wir können versuchen, ansatzweise es zu verstehen, aber letztlich müssen wir zugeben, mein Verstand ist zu klein, um das zu verstehen. Ich kann nur anerkennen, dass Gott mich so sehr liebt, dass dieser Christus für mich selbst gestorben ist. Um dies zu erleben, müssen wir die arrogante Haltung ablegen, als hätten wir die Weisheit mit Schaumlöffeln gefressen. Gott allein hat Einblick in die großen Zusammenhänge. Was wir wissen, ist verschwindend gering im Vergleich zu Gottes Weisheit. Und wer sich darauf einlässt, Gott wirklich ernst zu nehmen, Jesus in sein Leben einzuladen, der wird erleben, dass Gott einen guten Plan hat. Wir erleben Gottes Kraft. Wir erleben, dass Jesus nicht nur gestorben, sondern auferstanden ist und heute lebt. Dass wir ihm nicht egal sind. Dass er sich um uns kümmert. Dass keine Schuld zu groß für ihn ist. Dass er uns liebt und gerne unsere Schuld vergibt. Und dass er eine Aufgabe für uns hat auf dieser Erde. Wenn du diese Entscheidung für Jesus Christus noch nicht getroffen hast, dann möchte ich dich einladen. Mach heute Morgen ganze Sache. Lass dich auf diesen Gott ein. Beginne mit der Suche nach Weisheit, indem du den Herrn ernst nimmst. Bitte ihn, deine Schuld zu vergeben, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Lade ihn ein, die Leitung in deinem Leben zu übernehmen. Alles, was du bist und hast, egal ob du Christ bist oder nicht, verdankst du nur ihm. Du kannst nach dem Gottesdienst auf uns zukommen oder mit einer anderen Person deines Vertrauens darüber reden. Mach ganze Sache. Und vielleicht ist es auch dran, im Juli dich taufen zu lassen, um das öffentlich zu bekennen. Ja, ich gehöre zu diesem Jesus. Ich lasse ihn Herr über mein Leben sein. Vielleicht hast du das aber auch schon längst getan und hast heute Morgen gemerkt, es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich auf mich selbst vertraut habe, wo ich Gott nicht wirklich als Gott ernst genommen habe, sondern selber Gott sein wollte, wo ich aus meiner eigenen Weisheit heraus gehandelt habe, aus meiner vermeintlichen Weisheit und gescheitert bin und entdecke, diese meine Weisheit hat schlechte Früchte produziert und letztlich bin ich derjenige, der Gott um Weisheit bitten muss. Dann lade ich dich ein, auch heute Morgen in einem ganz einfachen Gebet das zum Ausdruck zu bringen. Ich werde da gar keine Worte vorgeben. Das kann jeder selber machen. Wir können das Gott bekennen und können ihn neu einladen, die erste Stelle in unserem Leben einzunehmen. Und dazu möchte ich einladen. Lass uns eine ganz kurze Zeit der Stille haben, kann auch im Stillen schon beten und dann mit einem Lied weitermachen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.